Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir haben es eigentlich schon gehört in der Einleitung. Osterzeit ist Freudenzeit. Osterzeit ist Freudenzeit. Der Herr ist auferstanden. Sehr schön, auch am dritten Sonntag nach Ostern haben wir diesen Jubelruf noch im Ohr und noch im Kopf und hoffentlich auch noch im Herz. Der heutige Sonntag, der dritte nach Ostern, trägt, wie schon gesagt, den lateinischen Namen Jubilate. Auf Deutsch jubelt, jauchzt, rastet aus vor Freude. Und es ist dieser Psalm 66, der uns dazu aufruft, jauchzt Gott, alle Lande. Nicht nur ein paar hier, sondern alle Lande. Jauchzt Gott. Aber jetzt kann man sich eben fragen, und das hast du, Reinhard, ja auch schon getan in der Einleitung, warum eigentlich? Warum soll ich vor Freude ausrasten, wenn Jesus auferstanden ist? Was hat eigentlich das eine mit dem anderen zu tun? Hat es überhaupt was miteinander zu tun? Meine Freude, mein Jauchzen und seine Auferstehung. Geht Jesu Auferstehung mich eigentlich unmittelbar an? Ja, einige nicken schon. Ja, ja. Genau das sagt der heutige Wochenspruch. Ist jemand in Christus mit diesem Auferstandenen verbunden, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Der von Gott berufene Apostel Paulus, der auch diesen Satz geschrieben hat, er lehrt uns immer wieder, dass Jesu Geschichte kein historisch isoliertes Ereignis war, so irgendetwas von Anno Dunemals, sondern Jesu Geschichte ist unsere Geschichte. Jesu Sterben ist unser Sterben. Und darum ist auch Jesu Auferstehung unsere Auferstehung. Und mit Recht singen wir in diesem bekannten Osterlied, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Mit ihm auch ich. Die Musik ist wunderbar. Jesus lebt, mit ihm auch ich. In Christus bin ich von Grund auf neu. Aber jetzt merken wir, wenn wir so an uns runtergucken oder vielleicht auch, wenn wir unseren Nebenmann oder Nebenfrau angucken, dass wir diese Neuheit des Lebens an uns nicht ablesen können, nicht an unserem alltäglichen Leben ablesen können. Im Kolosserbrief heißt es, ihr seid gestorben. Der Satz geht weiter. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das aber steht noch aus. Und deswegen ist unser neues Leben uns selber jetzt noch verborgen. Und da gehören eben auch diese ganzen Dinge dazu, zu dieser Verborgenheit, die wir nicht einordnen können. Wo wir sagen, was soll das eigentlich? Ich bin doch in Christus. Warum? Sieht man das denn nicht? Wir können diese Neuheit weder sehen noch fühlen. Aber wir vertrauen darauf, dass dieses neue Leben da ist, dass es in Christus da ist, weil Gott es uns in seinem Evangelium mitteilt, weil Gott es uns in der Taufe auf den Leib geschrieben hat und weil Christus es uns im Abendmahl je aufs Neue zusagt. Wir glauben, dass wir in Christus, und zwar allein in ihm, neue Kreaturen sind. Aber wie gesagt, dieser Glaube ist, gerade weil er Glaube ist, angefochten. Er ist angefochten von innen durch Zweifel und er ist oft auch angefochten von außen durch Angriffe auf die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Von Anfang an war die Christenheit der Frage ausgesetzt, ob sie mit ihrem Vertrauen allein auf Christus eigentlich auf dem rechten Weg sei. Die ersten Christen wurden, das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, die wurden Leute des Weges genannt. Der Begriff Christen kam erst irgendwie später auf, dass er immer so, wenn was Neues sozusagen aufploppt, muss man dafür erstmal einen Begriff finden. Und zwar hat man am Anfang gesagt, das sind die Leute des Weges, die gehen eben einen neuen Weg. Aber die meisten hielten diesen neuen Weg ohne Gesetz, allein mit Christus, für einen gefährlichen Irrweg. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn Gottes Gesetz, die Weisung vom Sinai, nicht mehr eingehalten wird? So fragten sie. Und leider verfing die religiöse Propaganda auch bei vielen Christusgläubigen. Der Teufel war drauf und dran, das gute Wort Gottes von Gottes unbedingter und unumschränkter Gnade so Stück für Stück wegzupicken und unter allerlei religiösen Popanz zu ersticken. Und genau das ist der Hintergrund des Predigttextes aus Galater 2, die Verse 14 bis 21. Dieser Abschnitt Galater 2, 14 bis 21, der liest sich wie ein Kommentar zu unserem Wochenspruch. Paulus schreibt dort, und wir können das auch hier mitlesen, aber als ich sah, sagt Paulus, dass sie sich nicht recht verhielten im Hinblick auf die Wahrheit des Evangeliums, da sagte ich zu Kephas, also zu Petrus, vor der ganzen Gemeinde, wenn du, der du ein gebürtiger Jude bist, seit deiner Hinwendung zu Christus wie ein Nichtjude gelebt und die Vorschriften des jüdischen Gesetzes nicht mehr befolgt hast, warum zwingst du dann jetzt durch dein Verhalten die nichtjüdischen Brüder und Schwestern, so wie ein Jude nach den Vorschriften des Gesetzes zu leben? Zugegeben, was uns betrifft, und Paulus meint jetzt eben sich und Petrus und die übrigen Judenchristen, was uns betrifft, so sind wir von Geburt gesetzestreue Juden und keine vermeintlich gesetzlosen und sündigen Heiden. Das war damals die Perspektive, die man aus jüdischer Perspektive hatte. Die Heiden, die haben kein Gesetz, die sind gesetzlos, die sind sowieso weg vom Fenster. Und Paulus sagt jetzt, dass diese alte Einschätzung, das zählt nicht. Denn weil wir wissen, dass ein Mensch nicht dadurch gerecht wird, dass er tut, was im Gesetz geschrieben steht, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir aus dem Glauben an Christus gerecht würden und nicht dadurch, dass wir tun, was im Gesetz geschrieben steht. Denn durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch gerecht werden. Und da kommt jetzt eine Frage auf, die Paulus stellt oder die ihm gestellt wurde. Wenn jetzt allerdings in dem Bestreben, allein in Christus gerecht zu werden, auch wir gebürtigen Juden als Sünder dastehen. Ja, ist dann etwa Christus ein Diener der Sünde? Leistet Christus der Sünde Vorschub? Auf keinen Fall. Es ist genau umgekehrt. Nur wenn ich mich als einer, der dem Anspruch des Gesetzes entzogen ist, doch wieder seinem Geltungsbereich unterstelle, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter und in Klammer mitgedacht, dann setze ich mich damit erneut dem Fluch aus, den das Gesetz über jeden Übertreter ausspricht. Und dagegen setzt Paulus jetzt seine Sicht, die Sicht eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt und allein auf ihn vertraut. Ich meinerseits aber bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ein mit Christus Gekreuzigter bin ich. Es lebe also nicht mehr ich. Vielmehr lebt in mir Christus. Was ich aber gegenwärtig noch lebe im Fleisch, im Glauben lebe ich es. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der seine Liebe zu mir darin erwiesen hat, dass er sich am Kreuz für mich dahingegeben hat. Nicht erkläre ich die Gnade Gottes für null und nichtig, denn wenn durchs Gesetz die Gerechtigkeit käme, dann wäre Christus vergeblich gestorben. soweit ein ja doch recht intensiver und komplexer Text. Aber es geht hier auch um eine Kernfrage, um die Kernfrage unseres Glaubens. Wer bin ich eigentlich? Und wir leben in einer Zeit, in der Fragen der Identität sehr hoch im Kurs stehen. Vergangene Woche wurde im Bundestag das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Manche finden das gut, manche finden das schlecht. Aber eins zeigt die Diskussion in jedem Fall. Die Frage, wer ich bin, die ist weit mehr als eine Frage sozusagen der Küchenphilosophie so zwischen Tür und Angel. Ja, weiß ich doch. Steht doch in meinem Pass. Die Frage nach der eigenen Identität treibt uns Menschen seit Menschengedenken um. Und sie hat ihren Ernst bis heute nicht verloren. Die Frage an uns Christen lautet, was macht unsere Identität als Christen eigentlich aus? Und in den Stürmen der Zeit, in der alle möglichen und unmöglichen Meinungen auf uns einprasseln und irgendwie ständig um unsere Aufmerksamkeit buhlen, seien es politische, aber auch religiöse oder religiös getarnte Meinungen aller Art, gerade in einer solchen Zeit ist diese Frage besonders drängend. Was macht meine Identität eigentlich aus? Was macht mich zum Christen? Was gehört zum Christsein unbedingt dazu? Und was gehört da eben nicht dazu? Was verwirrt und was verschleiert meine Identität? Die Antwort, die wir soeben im Predigtext gehört haben und die uns im Grunde das Neue Testament auf Schritt und Tritt vor Augen und vor Ohren führt, diese Antwort lautet, es ist Christus allein, und zwar der Gekreuzigte, der meine Identität ausmacht. Und Punkt. Das erste und im Grunde auch das einzige Gebot für uns Christusgläubige lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei der Sünde geführt habe. Du sollst keine anderen Heilande, keine anderen Rettergestalten haben neben mir. Alles andere, außer und neben Christus, hat Sendepause. Weder unreligiöse noch scheinbar religiöse Zeitgeister und Zeitdiagnosen dürfen mich bestimmen. Und wer hier meint, er stehe, der achte besonders darauf, dass er nicht falle. Denn wir alle neigen dazu, entweder auf dem einen oder auf dem anderen Auge blind zu sein. Als Christen aber sollen unsere Augen und unsere Ohren nur auf einen ausgerichtet sein. Auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Gut und erstrebenswert ist für uns Christen nur das, was uns bei Christus hält. Alles andere schadet uns. Alles andere schadet unseren Mitmenschen und alles andere raubt Gott die Ehre, die nur ihm allein gebührt. Und so klar liegt die Sache eigentlich zutage, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Aber es wäre ja im Grunde der Himmel auf Erden, wenn die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Evangeliums so klar und so unangefochten gelten gelassen würde. Das Problem ist, Gottes Gnade schmeckt uns von Natur aus religiösen Menschen nicht. Die Gnade ist uns immer irgendwie verdächtig. Ja, wenn ich mich allein auf Gottes Gnade verlassen soll, dann habe ich ja nichts mehr in der eigenen Hand. Dann stehe ich ja gewissermaßen nackt da. Dann habe ich keine Sicherheiten, auf die ich mich berufen und auf die ich mich im Notfall vielleicht auch zurückziehen kann. Und wenn Gottes Gnade alles wirkt, in meinem Leben und auch im Leben der anderen, dann kann ich ja dem anderen nicht mehr die Leviten lesen. was ich manchmal doch so gerne tue. Weil auch er unmittelbar Gott untersteht und nicht mehr von meiner Belehrung abhängt. Das ist der neue Bund. Dass nicht mehr einer zum anderen sagt, erkenne Gott, sondern sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Jeremia 31. Wenn das gilt, dann sind wir beide, der andere und ich, ganz und gar auf Gott geworfen und allein von seinem Handeln abhängig, von seiner Zuwendung zu uns. Und gerade das gefällt dem hoffnungslos religiösen Menschen von Natur aus nicht. Und so kam es schon in der frühesten Christenheit zu einem erbitterten Streit über das Wesen christlicher Identität. Was macht mich wirklich zum Christen? Was heißt das eigentlich, Christ sein? Eine lautstarke Splittergruppe aus dem Dunstkreis der judäischen Urgemeinde hatte darüber einen gefährlichen Streit vom Zaun gebrochen. Diese Leute vertraten Ansichten, die in der Sache darauf hinausliefen, dass Christus allein, aus Gnade allein, im Glauben allein nicht reichen würden. Und ernst und eindringlich, mit letztem Ernst, warnt Paulus die Christusgläubigen vor diesen Irrlehrern, vor diesen Lügenbrüdern, wie er sie nennt. Kraft seiner Vollmacht als Apostel stellt Paulus klar, wenn ihr, nachdem euch Christus von Sünde, Tod und Teufel befreit und dem Geltungsbereich des Mosegesetzes entzogen hat, wenn ihr dann eine Rolle rückwärts macht und euer Heil jetzt doch wieder von einem Leben nach Vorschrift erwartet, dann habt ihr den Ernst der Lage nicht begriffen. Dann habt ihr den Schuss sozusagen nicht gehört. Ihr habt dann nämlich erstens nicht begriffen, wie todernst Gottes unerbittliches Gesetz ist. Vor dem Gesetz reichen keine 99,9%. Ihr habt dann nicht begriffen, dass kein Mensch seit Adam und Eva wirklich ganz und ungeteilt für Gott lebt, indem er eben ihn, Gott, über alles liebt, von Herzen über alles liebt, ihn ehrt und nur ihn fürchtet und nichts und niemand sonst. Ihr habt dann nicht begriffen, dass Gottes Gesetz über einen Menschen, der Gott nicht über alles liebt, ehrt und fürchtet, nur noch das Todesurteil aussprechen kann. Denn jeder, der nicht völlig und vollkommen vor Gott, der Quelle des Lebens, lebt, der lebt im Grunde in der Todeszone. Der lebt eben getrennt von Gott. Das, sagt Paulus, ist der Ernst eurer Lage seit Adam und Eva. Ob ihr das Gesetz habt oder nicht, das ändert nämlich nichts daran. Aber noch ein zweiter Punkt. Wenn ihr euch weiter auf die eigenen Möglichkeiten, auf euer eigenes Tun und Lassen oder was auch immer verlasst, dann habt ihr nämlich zweitens auch nicht begriffen, wie ernst es Gott mit eurer Rettung ist. Ihr habt dann nicht begriffen, dass Christus am Kreuz wirklich alles vollbracht hat. Dann nehmt ihr nicht ernst, dass allein der dreieine Gott selber eure Rettung ist. Wenn ihr meint, einen Beitrag zu eurer Rettung leisten zu sollen oder zu können, dann schlagt ihr Gott ins Gesicht, der doch schon alles getan hat. Wenn ihr meint, eure Rettung hänge auch noch von euren Entscheidungen und eurem Wohlverhalten ab oder von was auch immer, dann lebt ihr nicht allein aus Glauben. Dann setzt ihr euer Vertrauen nicht allein auf Christus. Dann verachtet ihr Christus und sein Werk, das, was er wirklich getan hat. Und hinter dieser harten Auseinandersetzung steht eine alles entscheidende Frage. Hat Gott durch Jesu Menschwerdung, Sterben und Auferstehung nur Voraussetzungen und Möglichkeiten eröffnet, die wir jetzt noch irgendwie zu verwirklichen oder umzusetzen haben? Oder hat der dreieine Gott in der Menschwerdung, im Kreuzestod und in der Auferstehung seines lieben Sohnes schon ein für allemal Tatsachen geschaffen, die uns und auch den Menschen um uns herum um Gottes Willen gelten. Kürzer gefragt, ist das Evangelium von Christi Sieg über Sünde, Tod und Teufel in sich selber die eine und einzige Kraft Gottes zur Rettung? Oder ist das Evangelium eine bloße Information, aus der wir erst noch irgendwas machen müssen, die wir erst noch irgendwie auf uns anwenden müssen? Hat Gott uns wirklich aus Gnade errettet? Oder hat er bloß die Absicht, uns zu retten? Und ihr wisst ja, wie das ist mit so Sätzen, die anfangen, jemand hat eine Absicht oder auch keine Absicht, irgendwas zu tun. Paulus spricht eine eindeutige Sprache. In der Menschwerdung, im Sterben und in der Auferstehung seines lieben Sohnes hat der dreieine Gott mein Heil vollgültig verwirklicht. Er hat meine Rettung vollbracht. Und zwar er allein. Entschuldigung. Dir und mir zugute. Kreuz und Auferstehung Jesu Christi sind nicht etwa nur die Voraussetzung meiner Rettung. Sie sind meine Rettung. Sie sind meine Rettung. Das Wort des Gekreuzigten ist kein leeres Geschwätz, es ist bare Münze, der wir trauen dürfen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Gott selber verbürgt sich dafür. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dieser Satz geht ja direkt weiter. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Denn Gott war in Christus, hier am Kreuz, und versöhnte dort die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen, das heißt uns, ihre Sünden nicht zu. Ihr Lieben, dass wir in Christus neue Kreaturen, neue Geschöpfe sind, das gilt deshalb und das gilt nur deshalb, weil Jesu Geschichte eine Geschichte von Gott her ist. Und eben damit ist sie unsere, der Menschengeschichte. Jesu ganze Geschichte ist Geschichte für uns. Jesu Geschichte ist nichts anderes als die göttliche Verwirklichungsgeschichte deiner und meiner Rettung. Die Schwangerschaftsankündigung des Engels Gabriel an Maria war im Grunde der erste Akt dieser Geschichte. Da wurde der unsterbliche Sohn Gottes ein sterblicher Mensch, uns in allem gleich, mit Ausnahme der Sünde. In Nazareth nahm der Sohn Gottes Knechtsgestalt an, und in Bethlehem erblickte er in dieser Knechtsgestalt das Licht der Welt. Jedes Jahr aufs Neue feiern wir am Christfest das unausdenkliche Wunder der Menschwerdung Gottes. Da nämlich trat der Gottessohn seinen Weg als Menschensohn an. In voller Solidarität und in voller Identifikation mit uns todverfallenen Menschen. Er identifizierte sich mit uns. Er machte sich eins mit uns. Und dieser Weg der Identifikation mit uns, der führte den Gottessohn unweigerlich von der Krippe an das Kreuz. Zu unseren Gunsten unterstellte sich der ewige Gottessohn dem tödlichen Fluch, den Gottes Gesetz über jeden ausspricht, der seinen Schöpfer nicht über alles liebt, ehrt und fürchtet. Am Kreuz hat Gott seinen lieben, sündlosen Sohn für uns zur Sünde gemacht. Für uns zur Sünde gemacht. Den, der von keiner Sünde wusste. Damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Zu unseren Gunsten nahm Christus den Tod auf sich, der die unausweichliche Folge unserer Trennung von Gott ist, in der wir alle seit Adam und Eva drinstecken und mit unseren Mitteln eben nicht herauskommen. Christus starb nicht für sich, er starb für mich, er starb für dich. Und das und nichts anderes war das Ziel seiner Menschwerdung. Aus einem einzigen Grund nur wurde der ewige Sohn Gottes Mensch. In seiner Menschwerdung nahm er unser todverfallenes Leben an, um es am Kreuz ans Ende zu bringen und uns in seiner Auferstehung Anteil an seinem ewigen Leben zu geben. Uns in sein ewiges Leben, in das ewige Leben des dreieinigen Gottes aufzunehmen. Und dazu, das ist ja unvorstellbar, unbegreiflich, aber dazu trieb ihn nichts als eine unbändige Liebe. Nichts als seine unbändige Liebe zu dir. Zu einem Menschen jenseits von Eden. Die eine ungeteilte Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alles, was Gott tat, geschah aus Liebe zu dir und zu mir. Gott ist im Grunde der eine und einzige, der die Jahreslosung vollumfänglich erfüllt. Alles, was er tat und tut, geschieht aus Liebe. Und diese ungeteilte Liebe des dreieinen Gottes, die kommt bei uns als Gnade an. Als reines, als echtes, als überwältigendes Geschenk aus Gottes gütiger und barmherziger Hand. Und das, genau das ist Paulus aufgeleuchtet, als Gott der Vater ihm seinen Sohn als den Auferstandenen vor Damaskus offenbarte. Schlagartig wurde da dem Paulus klar, die ganze Geschichte Jesu, sein Sterben und seine Auferstehung sind mir zu gut geschehen. Ich bin in diesem ganzen Geschehen von Anfang an mit drin. Ich bin in Christus, weil der dreieine Gott mich von Ewigkeit her zu einem Glied am Leib Christi gemacht hat. Als der Sohn Gottes Mensch wurde, da hat er sich wirklich und wahrhaftig mit mir eins gemacht, um mich wirklich und wahrhaftig mit sich eins zu machen. Der Sohn Gottes hat meine verlorene Sache zu seiner eigenen Angelegenheit gemacht, um mich durch seinen Einsatz zu dem zu machen, was er von Ewigkeit her ist, nämlich ein gerechtes, ein heiliges, ein geliebtes Kind Gottes. Und das, sagt Paulus hier am Ende unseres Abschnitts, das bin ich seit Karfreitag und Ostern. Das bin ich seit Karfreitag und Ostern. Am Kreuz auf Golgatha begannen die Geburtswehen meiner Neuschöpfung. Mein eigentlicher Geburtsort ist darum nicht Tarsus. Mein eigentlicher Geburtsort ist ein verlassener Steinbruch von den Toren Jerusalems, eben die Hinrichtungsstätte Golgatha. So steht es in meinem Pass als Neubürger des Himmels. Geburtsort Golgatha. Ich habe ja mal meinen Pass mitgebracht. Ihr habt so ein Ding vielleicht auch, oder manche haben auch dann nur den hier. Aber da stehen im Grunde die gleichen Informationen drauf. Und ich habe uns mal einen Pass sozusagen gemacht, wie ihn Paulus vor Augen hat. Geburtsort Golgatha. Entsprechendes gilt auch für meinen Geburtstag. Mein Geburtsjahr, sagt Paulus, ist eben nicht irgendwie um das Jahr null, so ganz genau weiß man gar nicht, wann er geboren ist, aber nein, er weiß es, wann er geboren ist. Mein Geburtstag ist der Karfreitag des Jahres 30 nach Christus, oder weil ich neulich mal darüber diskutiert hatte mit jemandem, von mir aus auch das Jahr 33 nach Christus, also das ist eine Frage unserer Berechnung des Datums, ja. Aber an jenem Karfreitag, als Jesus Christus starb, ist mein altes Leben an sein Ende gekommen. Da hat Christus mein altes, todverfallenes Leben in seinem Sterben ein für allemal beendet. Der Mensch, der ich von Adam her war, der bin ich seither nicht mehr. So steht es in meinem Pass als Neubürger des Himmels. Hier ist als Geburtstag eingetragen Karfreitag, 7. April 30. Zusammen mit meiner Sündengeschichte von Adam her hat Christus auch meinen alten Namen beerdigt und mir einen neuen Namen gegeben. Dieser Name steht im Buch des Lebens. Und deswegen steht er auch in meinem Pass als Neubürger des Himmels. Nicht mehr Paulus von Tarsus, sondern Paulus in Christus. Der Paulus von Tarsus, der hängt mit Christus am Kreuz. Ein mit Christus gekreuzigter bin ich. Am Ostermorgen aber ist der Paulus in Christus geboren, eine neue Kreatur. Und unterzeichnet und beglaubigt ist das alles nicht von uns, sondern von Jesus Christus. Er hat es unterschrieben mit seinem eigenen Blut. Deswegen habe ich das hier rot gemacht. Und weil Jesus, der Sohn Gottes, das mit seinem eigenen Blut unterschrieben hat, darum gilt es in Ewigkeit. Unsere Pässe haben ja immer ein Ablaufdatum. Dann gilt dieser Pass nicht mehr. Dieser Pass gilt ewig. Und was Paulus hier an seiner Person durchbuchstabiert, das gilt für uns alle, die wir Glieder an Christi Leib sind. Wir alle haben denselben Geburtsort. Eigentlich ganz cool, wir sind alle irgendwo anders geboren. Eigentlich so, ja, rein menschlich gesehen, aber wir haben alle denselben Geburtsort. Das macht es der himmlischen Passbehörde relativ einfach, ja. Golgatha. Wir alle haben auch dasselbe Geburtsdatum. Karfreitag, 7. April unsere Zeitrechnung. Wir alle haben einen neuen Namen. Nicht mehr Christiane, sondern Christiane in Christus. Das klingt übrigens auch ziemlich cool. Nicht mehr Philipp, sondern Philipp in Christus. Nicht mehr Benedikte, sondern Benedikte in Christus. Nicht mehr Raphael, sondern Raphael in Christus. Und jetzt könnten wir hier alle unsere Namen einsetzen. Ja, auch Lukas, auch du. Nicht mehr Lukas, sondern Lukas in Christus. Emmanuel in Christus. Ich in Christus. Das und nichts anderes ist meine Identität als Christ. Und deswegen gilt dann, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Seit Golgatha sind unsere Zugehörigkeiten zu irgendwelchen weltlichen Kategorien wie Nation, Geschlecht, Herkunft oder sozialer Status oder was auch immer wir da noch an Schubladen und an Kategorien haben, seit Golgatha sind alle diese Kategorien nicht mehr der Rede wert. Und darum lohnt es sich auch nicht, weiter darum zu kämpfen oder darüber zu streiten. Das wäre pure Zeit- und Kraftverschwendung. Lass uns darum um Gottes Willen nichts anderes kämpfen als allein den guten Kampf des Glaubens. So schreibt es Paulus mal an Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, was heißt das? Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Lebe dein Leben in dieser Perspektive und lass dich nicht kirre machen von links und rechts, was da so auf dich einstürmt. Ihr Lieben, wenn Menschen ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden, dann bekommen sie eine neue Identität. Damit soll verhindert werden, dass die finsteren Mächte der Vergangenheit, die Auftragskiller und Drogenbosse der Unterwelt, sie finden und ihnen Schaden zufügen. Die alten Mächte sollen ihnen nichts mehr anhaben können. Deswegen bekommen diese Menschen eine neue Identität. Und gut, das geht dann manchmal in dieser Welt auch mal schief. Aber in einer völlig vollkommenen Weise hat Christus uns eine neue Identität gegeben. Diese Identität ist er selber. Christus ist mein Leben. Punkt. Und Sterben mein Gewinn, ja. Aber weil Christus mein Leben ist. Deswegen ist das mit dem Sterben dann nicht mehr ganz so dramatisch, wie es ohne ihn wäre. Deswegen ist übrigens Ostern auch ein Grund zum Jubeln, zum Jauchzen, zum Frohlocken. Die Identität ist Christus selber. Christus ist mein Leben. Und deswegen gilt ohne Wenn und Aber, die finsteren Mächte der Vergangenheit, Sünde, Tod und Fluch und was da noch alles irgendwie sein mag, das alles hat keinen Zugriff mehr auf mich. So sehr diese bösen Mächte das auch immer wieder wollen. Denn die sind ja noch nicht tot. Ich bin diesen Dingen gestorben. Ich bin der Sünde gestorben. Ich bin dem Gesetz gestorben. In Christus bin ich ihrem Anspruch endgültig entzogen. Als Christus den gesetzmäßigen Fluchtod starb, da hat er mich dem Fluch des Gesetzes ein für allemal entzogen. Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Ich bin dem Gesetz und seinen tödlich unerfüllbaren Forderungen gegenüber tot. Sie haben keinen Anspruch mehr auf mich. In Christus fliege ich sozusagen unter dem Radar von Sünde, Tod und Teufel. Die finden mich nicht mehr. Und wenn ich das erkannt habe, da gibt es im Ernst nur eins. Ich verlasse mich ganz auf Christus und vertraue in restlos allem, ganz allein, der Gnade Gottes in allem. Nicht nur am Sonntagmorgen von 10 bis 11, sondern die restlichen Stunden und Minuten und Sekunden der Woche auch. Auch beim Hören der Nachrichten, beim Surfen im Internet, in der Schule, wo auch immer. Da verlasse ich mich ganz allein restlos auf Gottes Gnade. Ich lebe mein Leben in dieser Welt als ein Hoffnungsmensch und als ein Gnadenmensch. Ich harre auf Gottes Handeln. Und ich mache keine Mischrechnungen mehr, als ob ich irgendwas tun könnte oder müsste, um mir Gottes Wohlwollen zu sichern, oder ob es an mir hinge, dass die Welt gerettet würde. Nein, es hängt an ihm. Gott sei Dank. Gottes Liebe steht da wie ein Fels. Seine Treue ist unerschütterlich. Sie ist jeden Morgen neu. Die vergammelt nicht, die Treue Gottes. Die wird auch nicht irgendwie ranzig. Sie ist jeden Morgen neu. Seine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. Sie reicht nicht nur für mich persönlich ein Leben lang. Sie reicht genauso und in gleicher Weise für den, der gerade neben mir sitzt. Und sie gilt auch für mich, wenn ich manchmal neben mir stehe. Ja, auch dann. Gottes Gnade und Barmherzigkeit reicht für ganz Zeit. Sie reicht für Kleinpörten, sie reicht für Wittgendorf, für Gladitz, für Theißen, für Ossig, für Tröglitz, für alle anderen Dörfer, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Sie reicht für Sachsen-Anhalt. Sie reicht für die Menschen im Gazastreifen und in der Westbank. Sie reicht für die Menschen in Israel, genauso wie für die Menschen im Iran. Sie reicht für die Menschen in Indien, in China, für die Menschen in Kambodscha, für die Menschen in Nordkorea. Sie reicht für das ganze Universum. Denn Christus ist nicht vergeblich gestorben. Christus ist nicht vergeblich gestorben. Das, ihr Lieben, ist unsere Hoffnung. Und von dieser Hoffnung lasst uns überall und jederzeit Rechenschaft ablegen, und zwar freundlich und mit Respekt, wie es der Monatsspruch aus 1. Petrus 3 uns ans Herz legt. Und der Friede Gottes, der unsere alten Sichtweisen durchkreuzt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Leben. Amen.